von Robert Schumann um 8:30.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit den letzten beiden Erzählungen aus dem Band Keiner wird um etwas bitten von Serhii Jadan, übersetzt aus dem Ukrainischen von Sabine Stör und Juri Durkot. Beides sehr renommierte und inzwischen auch preisgekrönte Übersetzer, 2014 ausgezeichnet tatsächlich für die Übersetzung von Die Erfindung des Jazz im Donbass, auch von Jadan geschrieben. 2018 haben sie dann Serhii Jadans Roman Internat übersetzt. Und nun eben hören Sie in der Übersetzung von den beiden Keiner wird um etwas bitten. Serhii Jadan, Schriftsteller aus der Ukraine. Und die letzten beiden Erzählungen, die wir heute für Sie haben, werden gelesen, für Sie in Am Morgen vorgelesen, von Constanze Becker und Janus Torp.
Die dich wärmt in der Nacht. Das Hotel gefiel ihm nicht. Ein separates Stockwerk in einem Wohngebäude, kalte Zimmer. Die Rezeption unten im Erdgeschoss, die Frauen an der Rezeption unfreundlich. Andererseits waren Frauen immer unfreundlich zu ihm, daran müsste er eigentlich schon gewöhnt sein. Sie beäugten ihn misstrauisch, vor allem als er seine Brieftasche herausholte und lange darin herumkramte. Schließlich hielt auch sie es nicht mehr aus. »Soll ich was dazulegen?«, fragte sie. Er winkte schroff ab, sollte heißen, ich mach das schon. Sie zuckte die Achseln, trat zurück, er zahlte, nahm den Schlüssel, sie gingen hinauf. Auf dem Weg schwiegen sie, es war ihnen peinlich, also versuchten sie, schnell zu sein, rannten die Treppe hoch, als würden sie verfolgt. Sie war absichtlich vor ihm angekommen, um sich selbstbewusster zu fühlen, also es war ihre Idee. Sie hat das Rendezvous vereinbart und sie sagt, was Sache ist. Als er am Vortag in einer Textnachricht vorgeschlagen hatte, sich im Hotelzimmer zu treffen, lehnte sie ab. »Lass uns lieber auf der Straße treffen, vor dem Hotel«, schrieb sie zurück. »Sonst sieht alles irgendwie zweideutig aus. Ist dir doch nicht peinlich, oder?«, fragte sie. Natürlich stimmte er zu, meinte, ihm müsse gar nichts peinlich sein, er habe einfach nur praktisch gedacht. Dann fing er an, sich zu rechtfertigen. Kurzum, beide verstummten, die Korrespondenz war unterbrochen. Jetzt blieb sie hinter ihm und spürte, wie nervös er war, hörte, wie er, während er die Treppe hinauflief, versuchte, den Atem zu kontrollieren, damit sie, Gott behüte, nicht dachte, dass es ihn anstrenge. Aber sie konnte selbst nicht ganz mithalten. Obwohl sie ihre schweren Militärstiefel in der Einheit zurückgelassen und leichte Turnschuhe angezogen hatte. Dennoch war es schwer, unangenehm und sinnlos. Erst fast 30, kurzer Haarschnitt, 3-Tage-Bart, schwarze, übergroße Trainingsjacke. Er hat wohl einen Kameraden gebeten, ihm etwas Ziviles zu leihen, statt Uniform. Sie ist hochgewachsen, kantig, kurzes Haar, lange nicht gefärbt, aber immer noch glänzend. Das Hotelzimmer war groß und irgendwie leer, als hätte man einige Möbelstücke hinausgetragen, weil niemand sie benutzte. Das Sofa stand separat, davor ein Tischchen. Er bemühte sich weiter, sich ganz natürlich zu verhalten. Das störte sie und ihn störte es offenbar auch, aber sie sagte nichts. Soll er es so machen, wie es ihm passt? Er holte eine Flasche Wein aus dem Rucksack, stellte sie auf das Tischchen. Sie standen da, schauten die Flasche an und wussten nicht, was sie sagen sollten. »Es ist wahrscheinlich ein schlechter Wein«, sagte er schließlich. »Es gab keinen besseren.« »Nicht schlimm«, beruhigte sie ihn. »Trinken wir?«, fragte er. »Ich trinke nicht.« »Wieso das?« »Tabletten.« »Was Ernstes?« »Bingo«, lachte sie auf. »Die Psyche.« »Spaß.« »Nichts Ernstes, nur ein Beruhigungsmittel. Ich vergesse immer, es zu nehmen. Trink du den Wein allein.« Sie holte ein Päckchen Tabletten aus der Tasche und legte es auf den Nachttisch. Überlegte kurz, nahm dann noch ein Päckchen Kondome und legte es daneben. Er lachte, holte auch Tabletten heraus, legte sie auf den Nachttisch auf der anderen Seite. »Schlafmittel. Ich schlafe so gut wie gar nicht mehr in letzter Zeit. Da steht uns ja eine lustige Nacht bevor, antwortete sie. Mal schauen. Aber ich trinke keinen Wein, null Alkohol. Warum hast du ihn dann gekauft? Ich dachte, es gehört sich so. Hör mal, sie trat zu ihm und nahm seine Hand. Denk nicht darüber nach, was sich gehört. Wie es kommt, wird es gut sein. Ich dusche jetzt und du ziehst bitte die Stiefel aus. Wir sind ja nicht am Bahnhof, oder? Gut, sagte er und zog sie zu sich heran. Sie wehrte sich nicht, vergrub ihre Nase in seinem Hals. Das ließ ihn innehalten, verharren. Sie standen eine Weile so, dann ließ sie seine Hand los und ging duschen. Er zog die Stiefel aus, ließ sich aufs Bett fallen, holte sein Handy heraus, machte die Nachrichten auf, sah ein Video mit verbranntem Militärgerät und beruhigte sich endlich. Sie schloss ab, zog sich aus, stieg über ihre Kleider, als wären sie ihr fremd, trat vor den Spiegel. Ihr wurde klar, wie lange sie ihren Körper nicht gesehen hatte. Natürlich gab es eine Dusche in der Einheit, aber ein normaler Spiegel, in dem man sich ganz anschauen konnte, der fehlte ihr dort. Sie wusste nicht einmal, wann sie zuletzt so dagestanden und ihr Spiegelbild betrachtet hatte. Höchstens zu Hause, als sie für ein paar Tage heimkam. Nein, auch nicht. Das letzte Mal war sie mitten in der Nacht nach Hause gekommen, vor einem Monat, schlüpfte leise, um niemanden zu wecken, ins Badezimmer, warf ihre Uniform in die Waschmaschine, stellte sich automatisch unter den heißen Wasserstrahl, stand lange da und ertappte sich plötzlich bei dem Gedanken, dass sie mit geschlossenen Augen dastand, um nichts zu sehen, um die warmen Handtücher nicht zu sehen, nicht den rosa Bademantel, nicht die Cremes, Shampoos und Waschlappen. Sie konnte den Anblick einfach nicht ertragen. Sie stellte das Wasser ab, rieb sich wütend mit einem Handtuch trocken und legte sich aufs Sofa in der Küche schlafen, wo niemand war. Nun stand sie hier, in einer Hoteldusche, in einer fremden Frontstadt, die sie nicht leiden konnte, nass und frierend vor dem Spiegel und wusste nicht, was sie so irritierte. Natürlich dieses Hotelzimmer, kalt, schlampig geputzt, mit Flecken auf dem Teppich, einer herausgerissenen Steckdose im Flur. Natürlich das Wetter, wenn die Sonne wie rationiert ist, wenn es so wenig Sonne gibt, als würde jemand damit geizen, wenn alles grau und transparent ist und sich das Auge in dieser Transparenz an nichts festhalten kann. Und dann noch dieser Mann, nervös und inadäquat, so dass sie schon anfängt, es zu bereuen und zu denken, dass alles unpassend und falsch war. Die Begegnung an der Tankstelle in einer Stadt, wo sie auf dem Rückweg vom Hospital in die Einheit anhielt, sein irgendwie hoffnungsloser Versuch, sie anzusprechen, und die Tatsache, dass sie ihm geantwortet und sogar ihren Namen genannt hat. Und wie er sie im Netz fand, ihr schrieb, sie an die Begegnung erinnerte, schon selbstsicherer, ruhiger. Und wie sie, überraschend für sich selbst, auf dieses Selbstvertrauen reagierte, ihm zurückschrieb. Wie ihre Korrespondenz sofort über die Grenzen der platten Witze und unnötigen Zurückhaltung hinausging. Und wie sie sich für ihre Verhältnisse ziemlich schnell, am fünften Tag, verdammt, mit ihm verabredete, von ihrem Kommandeur Ausgang bekam, alles organisierte, dieses verdammte Hotel fand. Davon gab es in der Stadt nur zwei, und im anderen wollte sie auf keinen Fall übernachten, sich entschied und kam. Aber das war es nicht, was sie störte. Was dann? Sie schaute wieder in den Spiegel. Müder Körper, blasse Haut, irgendwie hilflos, schutzlos. Es war diese Hilflosigkeit, die sie irritierte. Sie wollte stark und selbstbewusst sein, wollte kein Bedauern, kein Mitleid erregen. Aber ihre Verunsicherung und innere Unruhe schienen unter ihrer Haut hervor, unmöglich, sie zu verbergen. Und dann noch die Narbe, dort am gebrochenen Schlüsselbein. Sie sah tiefer und dunkler aus, wie ein Trampelpfad in altem Schnee. In Schnee, der längst hätte schmelzen sollen, aber nicht schmolz, sich in der Frühlingsluft hielt, demonstrativ an die Vergangenheit erinnerte, in der alles gebrochen und zerrüttet war, in der es nichts mehr geben sollte, es aber trotzdem etwas gab, das sich mit dieser dunklen Linie auf ihrer Haut in Erinnerung rief. Sie warf noch einen Blick in den Spiegel, wickelte sich in das Handtuch und ging zu ihm. Er sah sie, stand auf, wollte etwas sagen, aber sie ließ ihn nicht, machte das Licht aus, legte sich ins Bett und umarmte ihn. Sie lagen da und küssten sich lange, irgendwie abwesend, als schwömmen sie mit dem Strom, ohne unnötige Bewegungen, ohne Eile, trieben einfach den Fluss hinunter und spürten die Frühlingsdämmerung, die sich draußen vor dem Fenster vertiefte. Aber als er versuchte, ihr Handtuch abzuwickeln, hielt sie ihn zurück und bat: »Mach langsam.« Er willigte ein, lehnte sich ins Kissen zurück und schwieg. Nun lagen sie im Dunkeln, schauten an die Decke, schwiegen. Dann fing sie an zu reden, erzählte, dass sie früher, bevor das Ganze anfing, ein paar Mal hier gewesen war, in dieser Stadt. Sie hatte das Jurastudium in Charkiw hinter sich und arbeitete als junge Anwältin in einer Firma. Die Firma machte Geschäfte mit einem der hiesigen Kombinate und ihr Chef fuhr dauernd zu Gesprächen her. Sie nahm er immer mit. Er fühlte sich sicherer und wirkte erfolgreicher, wenn sie an seiner Seite war. Das bildete er sich zumindest ein. Ach ja, außerdem war er in sie verliebt, hielt aber Abstand, litt und benahm sich albern. Bei einem der Besuche unterzeichneten sie schließlich den Vertrag. Der Chef war hart und entschlossen, lachte, trank mit seinen Partnern und am Abend nahm er sie mit in sein Zimmer und sagte, dass sie kein eigenes Hotelzimmer brauche, dass sie bei ihm bleiben würde. Sie stritten sich nicht einmal. Sie fing an zu witzeln, wechselte das Thema. Er bemerkte das sofort und wurde irgendwie weich, warf sich aufs Bett. Sie machte das Licht aus und ging leise hinaus, nahm an der Rezeption ein Zimmer, schloss ab, zog sich aus und schlief sofort ein. Am nächsten Morgen fuhren sie und ihr Chef zusammen heim, als wäre nichts geschehen. »Ich kann diese Stadt nicht leiden«, sie fand im Dunkeln seine Hand. »Hätte mir jemand gesagt, dass ich in 10 Jahren wieder herkommen würde, ich hätte es nicht geglaubt. Hotels hasse ich übrigens auch.« Er dachte, dass ihm noch nie jemand so über sich erzählt hatte. Gewöhnlich beklagten sich die Frauen entweder über irgendetwas oder stritten sich mit ihm. Und hier war eine ruhige Geschichte, vielleicht nicht wirklich geistreich, aber ohne Hysterie. So konnte man also auch von sich erzählen. Überhaupt atmete er endlich auf, auch wenn ihm die Sache mit dem Wein immer noch nachging. Aber es wird schon werden, dachte er. Wird gut werden. Da leuchtete ihr Telefon auf. Den Ton hatte sie gleich stumm geschaltet, damit sie niemand störte. Aber auf das Licht reagierte sie, nahm widerwillig das Telefon, schaute auf das Display, verkrampfte sich, versuchte, ihre Hand zu befreien. »Was ist?« Er verkrampfte sich auch. »Lass mich los«, sagte sie nervös, entzog ihm ihre Hand, setzte sich auf. »Ist etwas passiert?« »Alles in Ordnung, ich muss zurückrufen.« »Wen?« »Alles in Ordnung«, wiederholte sie und ging ins Bad. Er hörte, wie sie sich einschloss, lange und leise mit jemandem sprach. Er wurde wütend. »Was zum Teufel«, dachte er. »Warum sagt sie mir nicht einfach, wer das ist? Was mache ich hier überhaupt? Wozu das alles? Besser wäre ich bei meinen Leuten geblieben. Die Einheit hat viel zu tun. Der Kommandeur wollte mich nicht weglassen und morgen wird er mir vorwerfen, dass ich alle im Stich gelassen habe. Besser, ich packe und fahre.« Aber er erinnerte sich an ihre Korrespondenz, was sie ihm geschrieben, wie aufmerksam sie ihn ausgefragt hatte. Er dachte, dass sich generell nur wenige Menschen so sehr für ihn interessiert hatten, jedenfalls nicht in den letzten 5 Jahren seit der Scheidung. Er erinnerte sich auch an ihre Narbe, für die sie sich wohl schämte, erinnerte sich und beschloss zu bleiben. Sie kam zurück, legte sich neben ihn, fand seine Hand. Er zog die Hand zurück, lag da, schwieg. »Tut mir leid«, sagte sie schließlich. »Meine Tochter hat angerufen. Sie lebt bei meinen Eltern, hatte heute Morgen Streit mit ihnen. Ich musste sie beruhigen. Schon gut. Er zog sie wieder an sich. Da sagte sie, sollen wir nicht einfach schlafen, wo wir schon mal die Möglichkeit dazu haben? Okay. Irgendwie war er sofort einverstanden. Er schlief zuerst ein, sie gleich danach. Seine Tabletten hatte er doch nicht genommen. Sie ihre auch nicht.
Ruft mich zu diesem Tor. Am 2. März, dem 7. Kriegstag, rief Kolja an und bat, eine Leiche wegzubringen. Artem war nicht überrascht, fragte aber nach, wessen Leiche genau. Die Nachbarin meiner Mutter, erklärte Kolja. Schon den 7. Tag verlässt sie die Wohnung nicht mehr. Dort in der Nähe hat es eingeschlagen. Es ist kaum mehr jemand im Haus geblieben. Ein Mann im Erdgeschoss, der schaut nach den Katzen. Na, und diese Nachbarin, eine Oma. Ich habe den Mann angerufen. Er sagt, den 7. Tag verlässt sie die Wohnung nicht. Macht nicht auf, ist nicht zu hören. Aber dort rumst es. Die Polizei fährt da nicht hin. Man muss sie wegbringen, denn bald wird es wärmer und sie fängt an zu riechen. Und wenn sie noch lebt? Fragte Artem. Dann muss sie sowieso weggebracht werden. Kolja war am ersten Tag, an dem man begonnen hatte, die Stadt zu bombardieren, mit seiner Mutter weggefahren. Wo sie jetzt wohnten, das sagte er niemandem. Aber er rief überall an und erteilte Aufträge. Irgendwo hinfahren, jemanden finden, jemandem etwas bringen. Selbst zurückkommen würde er nicht. Seine Mutter ließ es nicht zu. Man sollte ihr dankbar sein dafür. Es war Abend. Artem rief Sofdi an, seinen Partner, mit dem er schon eine Woche lang Evakuierungen durchführte, Menschen aus der belagerten Stadt herausholte. »Morgen müssen wir eine Oma wegbringen«, sagte er. »Hat sie viel Kram?«, fragte Sofdi. »Eher nicht. Kann sie noch laufen?« Sofdi ließ nicht locker. »Nicht wirklich. Irgendwas gebrochen? Willst du sie vielleicht heiraten?« gab Artem zurück. Er schlief auf dem Fußboden. Irgendwie bildete er sich ein, dass es auf dem Fußboden sicherer wäre. Über ihm dunkelten die Fenster. Sie dunkelten im ganzen Gebäude. Niemand in der Stadt schaltete abends die Lichter an. Ihm war, als schliefe er im Rumpf eines Schiffes, dessen Mannschaft vor einer Woche für immer an Land gegangen war. Schon seit einer ganzen Woche lag die Stadt da wie ein Tier mit gebrochenem Rückgrat. Man wollte helfen, fürchtete sich aber, näher ranzugehen. Schon seit einer ganzen Woche strömten die Bewohner aus der Stadt. Es waren nur noch wenige Leute auf den Straßen unterwegs, und die Straßen erschienen plötzlich groß, leer und verletzlich, wie nach einem Pogrom. Er schlief schlecht, träumte nichts, als er aufwachte, freute er sich sogar. Um 8 rief Sofdi an, sagte, er stünde unten. Artem trat aus dem Haus, ließ den Blick über die menschenleere Straße schweifen, setzte sich in den Kleinbus, sie begrüßten sich mit Handschlag und fuhren los. Auf der Fahrt erzählten sie sich die neuesten Nachrichten. Gute Nachrichten gab es nicht, daher verfielen sie bald in Schweigen. Sie fuhren durch das leere Zentrum, an den Kreuzungen bemerkten sie einige Autos mit Soldaten. Sie überquerten die Brücke, kreuzten den Boulevard, bogen in die verwinkelte Siedlung ein, kurften Richtung Umgehungsstraße. Schließlich stoppten sie. Weiter, hinter der weißen Wand der Plattenbauten, lag das offene Feld. Links, hinter Zäunen und Pappeln, dunkelten rot ein paar Chruschtschowkas. Eine davon war ihr Ziel. Sie umfuhren ein Schlagloch, rollten durch eine Gasse voller Ziegelschotter vorbei an einem ausgeplünderten Kiosk und erreichten die erste Chruschtschowka. »Welche Nummer ist das?« fragte Artem mehr sich selbst. »Das weiß Gott allein. Wir müssen jemanden fragen. Wen?« Sie stiegen aus und standen an der Haustür, lauschten. Im Treppenhaus blieb es still, so als stünde auch drinnen jemand, und lauschte zurück. Lieber nicht hineingehen. Auf der Straße war es ebenfalls still. Morgens wurde nicht geschossen. »Schau mal«, Sofdi machte eine Kopfbewegung. In einiger Entfernung, am anderen Ende des Gebäudes, stand ein Mann, etwas über 40, in Trainingsjacke, Skimütze, Brille, stand, schaute, schwieg. Neben ihm unter einem Baum saß ein Hund, ein Schäferhund. »Ist das die Nummer 5?« rief Artem ihm zu. Der Mann schwieg. »Warum schweigt er?« fragte Artem leise. »Er hat Angst.« »Vor wem?« »Vor mir«, erklärte Sofdi und setzte sich in Bewegung. Artem folgte. Jetzt standen sie dem Mann gegenüber. Der schwieg weiter, versteckte die Hände in den Jackentaschen, schaute zur Seite. Sein Blick war leer, als könne er nicht sehen oder als sähe er, aber was er sah, gefiel ihm nicht. Der Hund betrachtete sie alle drei mit Abscheu. »Wohnst du hier?«, fragte Softie. Der Mann nickte und rückte seine Brille zurecht. »Ist das die Nummer 5?« Der Mann nickte wieder. »Und warum hast du nichts gesagt?« Softie wurde langsam wütend. »Wohnen Sie hier?«, fragte Artem. »Ja, hier.« Der Mann konnte also sprechen. »Kennen Sie Kolja?« »Ja, den kenne ich«, räumte der Mann ein. »Ich bin hier geboren, in diesem Haus, und hierher zurückgekommen nach der Scheidung. Jetzt lebe ich allein.« »Das ist gut«, antwortete Artem. »Ich meine, gut, dass Sie Kolja kennen. Er hat uns gebeten, nach einer Oma zu schauen, in diesem Treppenaufgang. Er sagt, dass sie die Wohnung in den letzten Tagen nicht verlassen hat. Kennen Sie sie?« »Ja.« »Und sie verlässt die Wohnung nicht?«, fragte Softie. »Nein.« Der Mann widersprach nicht. »Führen Sie uns hin«, sagte Artem und ließ den Mann vorangehen. Im Treppenhaus war es feucht und leer wie in einem Dorfladen. Zwischen den Etagen standen auf jedem Absatz alte Stühle. »Ist das zum Verschnaufen für die Oma?«, fragte Artem den Mann. »Ja, früher hat sie jeden Tag ihre Wohnung verlassen. Ich habe ihr geholfen, wenn ich konnte. Hab aber wenig Zeit, die Arbeit.« Sie schwiegen, erreichten den vierten Stock. Die Tür war mit braunem Kunstleder verkleidet. Das Kunstleder war ganz von Schnitten übersät, als hätte es jemand ausgiebig mit einem Küchenmesser traktiert. Sie klingelten. Dann klopften sie lange, lauschten in die Stille. So oder so mussten sie die Tür aufbrechen. »Hat sie Verwandte?«, fragte Artem. »Kinder? Enkel?« »Einen Enkel«, antwortete der Mann, »in Russland.« »Aufbrechen.« Artem trat zurück und gab Softie den Weg frei. Softie trat zu und die Tür flog auf. Sie gingen hinein, standen im Flur. Artem merkte, dass sie alle drei ganz unbewusst schnupperten. Es roch nach Büchern, nach alten Büchern. Alte Bücher riechen nicht besser als alte Leute. Vor allem ungelesene, sie riechen nach Armut und Liebesmangel. Sie traten ins Wohnzimmer, sahen das Sofa, über dem eine Tagesdecke lag, den schwarzen toten Fernseher und Schränke mit Literatur. »War sie Bibliothekarin?«, fragte Softie. »Lehrerin«, korrigierte ihn der Mann. »Sie hat viel gelesen. Ich lese auch gerne.« »Brav«, sagte Softie und ging ins kleinere Zimmer. Die Oma lag auf ihrem Bett. Sie trug einen warmen Trainingsanzug, Wollsocken. Um die Hüfte hatte sie ein Tuch geschlungen. Vielleicht war ihr kalt gewesen vor dem Sterben. Sie hatte scharfe Gesichtszüge, wie mit Bleistift gezeichnet, die Mundöffnung dunkel, als sei sie mit Kohle auf graues Papier gemalt. Der Kamm war aus dem grauen Haar gerutscht und lag auf dem Kissen, die Arme ruhig ausgestreckt, nah am Körper. Insgesamt sah sie friedlich aus, so als habe sie gefroren, sich dann beruhigt und sei gestorben. Artem überlegte, dass in Wohnungen, wo Tote liegen, der Platz immer für alle reicht, die Räume weitläufig erscheinen. Vielleicht, weil niemand geschäftig, niemand aufgeregt ist, nicht das normale Leben lebt, in dem doch mehr Raum ist für Aufregung als für Logik. Außerdem erinnerte er sich an den Tag, als seine Mutter gestorben war, noch ganz jung, aber schon schwermütig und verloren. Und wie man ihn, den Erstklässler, aus dem Unterricht holte. Es war früh im Herbst, die Frauen führten ihn an der Hand durch die Straße und weinten demonstrativ. Er wollte sich vor allem losmachen, wollte, dass man ihn nicht an der Hand führte wie ein Baby. Auch seine Mutter zeigten sie ihm wie einem Baby. So als würden sie sagen, schau, das ist sie. Diese tote, sich selbst nicht mehr ähnelnde Frau mit den schwarzen Ringen unter den Augen, gekleidet in etwas Dunkles und Festliches, das sie höchstens mal auf einer Hochzeit getragen hat. Das ist deine Mutter. Schau sie an. Behalte sie so in Erinnerung. Das hatte sich ihm am meisten eingeprägt, wie er sich für die Erwachsenen schämte, die nicht ehrlich und aufrichtig sein konnten, die alles in Clownerie und Schmierentheater verwandeln mussten, die um ihn herum standen, ohne ihm die Möglichkeit zu geben, den Blick abzuwenden, sich umzudrehen und wegzugehen. Er wollte damals vor allem weg und in sein Zimmer, dort sitzen und an nichts denken. Nicht an die Schule denken, wo sie ihn morgen wieder schikanieren würden, nicht an seinen Vater denken, den er schon über ein Jahr nicht mehr gesehen hatte und der heute wahrscheinlich auch wieder nicht auftauchen würde. Nicht an die schlimmen Gerüche in der Küche denken, wo Abendessen gekocht wurde für die Frauen, die gekommen waren, die Tote herzurichten. Aber er musste stehen bleiben und sich seine tote Mutter einprägen, musste all die geschundenen Frauenhände sehen, rot, vom Geschirrspülen und Bodenwischen, musste den schwarz verhängten Spiegel sehen, in dem sich weder seine Verzweiflung noch seine trockenen Augen zeigten, noch sein Wunsch, so schnell wie möglich groß zu werden, erwachsen zu sein und einen Schlüssel zu besitzen, mit dem man sich in der eigenen Wohnung einschließen konnte. »Ich habe auch eine Bibliothek«, erzählte inzwischen der Mann, weniger an Artem und Softi gerichtet als an die Tote. »Ich habe eine gute Bibliothek.« »Wann ist sie geboren?« unterbrach ihn Softi. »1945. Ein Kriegskind«, sagte Softi. »Ein Kriegskind«, stimmte der Mann zu. »Ein Kriegskind«, wiederholte Artem in Gedanken. »Geboren im Krieg, gestorben im Krieg. Dazwischen hat sie eine Bibliothek zusammengesammelt, ihren Schülern etwas beigebracht, mit ihren Nachbarn über etwas geredet, ihren Enkel geliebt, ist im Trainingsanzug eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht.« »Schau im Schrank nach ihren Unterlagen«, sagte er zu Softi, »damit alles richtig abgewickelt werden kann.« Softi öffnete die obere Schranktür und fand dort tatsächlich einen Umschlag mit Unterlagen und Fotos. »Wir nehmen die Unterlagen mit«, sagte Artem zu dem Mann. »Übergeben Sie dann an Kolja. Und Sie schauen nach der Wohnung.« »Ich muss arbeiten«, widersprach der Mann. »Macht nichts«, schnitt Artem ihm das Wort ab. »Gehen Sie, der Hund wartet.« Sie holten die Tagesdecke aus dem Wohnzimmer, breiteten sie auf dem Boden aus, legten die Oma hinein und trugen sie auf die Straße, luden sie in den Minibus, hupten dem Mann zum Abschied zu. Diesmal saß Artem am Steuer. Er lenkte vorsichtig um die Schlaglöcher herum, lauschte in die morgendliche Stille. Softi saß daneben, holte ein Foto nach dem anderen aus dem Umschlag, betrachtete sie beiläufig, steckte sie wieder zurück. Eines aber schien ihn zu fesseln. Artem sah auch hin. Das Mädchen auf dem Foto war ganz jung und ganz arm. Ein einfaches Kleid, das man nicht einmal festlich nennen konnte, dünne Schühchen. Sie stand irgendwo auf der Straße, hinter ihr war eine öde Ziegelmauer zu erkennen, ein Fenster, ein angelehntes Hoftor. Sonst nichts. Kein Hinweis auf das Jahr der Aufnahme, keine Details, man konnte sich an nichts festhalten als an ihr selbst, an ihrem Blick. Das Foto war unscharf, verblichen, als stünde sie im Morgengrauen da. Sie stand da und schaute aus der Vergangenheit in die Zukunft. In der Zukunft lag ein langes Leben, gleichmäßig gefüllt mit Gut und Böse. In der Zukunft war die ganze ungelesene Bibliothek. In der Zukunft war der Tod.
Constanze Becker und Janus Torp mit den letzten zwei Erzählungen von Serhi Chardin aus seinem Band »Keiner wird um etwas bitten«, aus dem Ukrainischen übersetzt von Sabine Stör und Juri Durkut. Das Buch bei Surkamp erschien, eine Koproduktion, die Sie da gerade gehört haben, von MDR Kultur und NDR Kultur. Alle Erzählungen auch in der ARD Audiothek. Und morgen beginnt dann eine Neulesung. Da haben wir den Roman Halbinsel für Sie von Christine Bilkau.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Nach dem Angriff der USA auf iranische Nuklearanlagen ist die Sorge vor einer Eskalation groß. Auch in den USA selbst wird über das amerikanische Vorgehen diskutiert. Aus Washington Samuel Jakisch.
Die oppositionelle Demokratische Partei kritisiert die fehlende Abstimmung des Präsidenten mit dem Kongress. Kein Präsident habe das Recht, eine derart folgenreiche Entscheidung für das Land im Alleingang zu treffen, sagte der demokratische Minderheitsführer im US-Senat Chuck Schumer am Sonntagabend. Bei ihrem Militärschlag gegen den Iran beruft sich die Regierung Trump auf einen Verfassungsartikel, der es dem Präsidenten in bestimmten Situationen erlaubt, auch ohne parlamentarisches Mandat militärisch zu handeln, etwa zur Verteidigung des Landes oder bei unmittelbarer Gefahr. Auch frühere US-Präsidenten wie Joe Biden oder Barack Obama hatten während ihrer Amtszeiten militärische Aktionen ohne vorherige Zustimmung des Kongresses befohlen. Unterdessen warnte das US-Außenministerium der Vereinigten Staaten auf seiner